Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Konflikt um die Präsidentenwahl in der Ukraine kommt Bewegung. Nach einem Spitzengespräch unter internationaler Vermittlung unterzeichneten Regierung und Opposition in Kiew ein Kompromisspapier. Darin einigten sich die beiden Kontrahenten Janukowitsch und Juschtschenko sowie der amtierende Präsident Kutschma auf mögliche Schritte für eine Lösung der Auseinandersetzung. Zunächst soll aber die Entscheidung des obersten Gerichts über mögliche Wahlrechtsverstöße abgewartet werden.
Ein historischer Handschlag der beiden politischen Gegner und die wohl wichtigste Geste des Tages. 3 Stunden saßen sie am runden Tisch. Am Ende schließlich unterschrieben alle Teilnehmer ein Kompromisspapier, das der ukrainische Präsident Kutschma stolz in die Kameras hält. Mit Hilfe europäischer und russischer Vermittler wurde ein 7-Punkte-Programm entwickelt. Schlüsselpunkt dieses Dokuments, so Kutschma, ist die für alle bindende Vereinbarung über eine politische Reform und die Umbildung der Regierung. Genau darauf zielte auch die wichtigste Abstimmung im Parlament. 229 Abgeordnete, eine knappe Mehrheit, stimmte überraschend dafür, Ministerpräsident Janukowitsch und dessen Kabinett zu entlassen. Vor dem Parlament warteten tausende Anhänger der Opposition auf die Erfolgsmeldung. Heute haben wir die Janukowitsch-Regierung gestürzt, ruft Julia Timoschenko der Menge zu. Doch das Schicksal der Regierung liegt noch immer in den Händen des Präsidenten. Allein er kann sie entlassen, was nach dem Kompromiss des Abends wohl auch passieren wird. Heute Vormittag erklärte Kutschma noch, es soll vollständige Neuwahlen geben. Auf keinen Fall werden wir die Stichwahlen wiederholen. Oppositionsführer Viktor Juschtschenko ließ sich wie jeden Abend auch heute von seinen Anhängern feiern. Doch der Etappensieg dieses Tages wurde so stürmisch bejubelt wie nie zuvor.
Zum letzten Stand jetzt live aus Kiew, Anja Brücker.
Die Opposition hat zugestimmt, ab morgen ihre Belagerung der Regierungsinstitutionen aufzuheben. Sie hofft im Gegenzug auf eine schnelle Übergangsregierung, deren Chef sicher nicht mehr Janukowitsch heißen wird. Außerdem wird es in der Ukraine bald Neuwahlen geben. Darüber waren sich hier heute Abend alle einig. Und damit zurück nach Hamburg.
Zur Lösung der Staatskrise in der Ukraine plädieren Bundesregierung und Opposition für eine Wiederholung der umstrittenen Präsidentenwahl. Nur so könne eine demokratische Entwicklung des Landes gelingen, sagte Bundeskanzler Schröder heute im Bundestag. Auch die CDU-Vorsitzende Merkel sprach sich für Neuwahlen aus. Zugleich forderte sie eine verantwortungsvolle Rolle Russlands. Schröder versicherte, Präsident Putin habe ihm zugesagt, den Volkswillen in der Ukraine zu respektieren. Nach den Misshandlungsvorwürfen bei der Bundeswehr ist die Zahl der Verdachtsfälle weiter gestiegen. Im Verteidigungsausschuss des Bundestages berichtete Minister Struck den Abgeordneten nach eigenen Angaben heute über 12 Vorfälle. Er rechne mit weiteren Meldungen. Struck betonte, für Verstöße gegen die Dienstaufsicht gebe es keine Entschuldigung. Zugleich warnte er davor, die Bundeswehr nun unter Generalverdacht zu stellen. Von 12.000 Ausbildern würden jetzt 30 bis 40 überprüft.
Rücksichtslos aufzuklären, das hat Peter Struck versprochen. Und das wurde heute im Verteidigungsausschuss auch von ihm erwartet. Die Sitzung dauerte den ganzen Tag. Das Ergebnis? Noch mehr Misshandlungen bei nachgestellten Geiselnahmen. Das, so Struck, müsse Konsequenzen für die Kontrolle der Ausbildung haben.
Dienstaufsicht ist das A und O eines jeden Vorgesetzten in der Bundeswehr. Und mit den Inspekteuren habe ich vereinbart, dass sie energisch darauf hinwirken, dass die Dienstaufsicht so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen werden muss.
Die Opposition bezweifelt, dass die Ausbilder den Wandel zu einer Einsatzarmee schon ausreichend verarbeitet haben.
Ausbildung ist kein Nebenkriegsschauplatz der Bundeswehr, es ist ein Kernelement für die Einsatzarmee.
An den Vorschriften fehle es nicht, versichert die militärische Führung. Aber manchen Ausbildern sei wohl unklar, was wann und durch wen zulässig ist. Die Ausbildung muss einsatznah sein, zum Teil auch hart, aber es gibt klare Tabus.
Zum Beispiel Schmerzen zufügen in der Ausbildung ist jetzt mal ganz spontan geantwortet. Da verstehe ich nicht, was der Quatsch soll, nicht? Und da kann man auch nur den Kopf schütteln.
Die Politik übt allerdings nicht nur Kritik an den Ausbildern.
Mangelndes Unterscheidungsvermögen offensichtlich bei Rekruten selbst und mangelndes Unrechtsbewusstsein und dann also eben auch Defizite bei Zivilcourage.
Die Zahl der Misshandlungen, die bekannt werden, nimmt zu. Aber alle Politiker quer durch die Parteien sind sich einig. Der Fall von Coesfeld, der das Ganze ins Rollen brachte, ist der schwerwiegendste. Noch wird in Berlin also von Einzelfällen ausgegangen.
Die deutschen Rüstungsexporte sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Nach dem heute vom Kabinett verabschiedeten Rüstungsexportbericht stieg der Umfang der Ausfuhrgenehmigungen von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 4,9 Milliarden 2003. Rund zwei Drittel entfallen auf NATO- und EU-Länder. Grund für den Anstieg seien Exporte von besonders hohem Wert. Die Fraktionen von SPD und Grünen zeigten sich in einzelnen Punkten besorgt und forderten die Regierung auf, an ihrer restriktiven Rüstungspolitik festzuhalten. Der Chef des Verwaltungsrates der Bundesagentur für Arbeit, Klever, hat führende SPD-Politiker gegen sich aufgebracht. Anders ist seine harsche Kritik an der Arbeitsvermittlung. Die Bundesagentur sei bei Qualität und Quantität kaum weiter als vor 2-3 Jahren, sagte er der Berliner Zeitung. Zur Begründung verwies er darauf, dass die Behörde mit anderen Aufgaben wie der Umsetzung von Hartz IV überlastet sei. SPD-Chef Müntefering nannte Klevers Äußerungen geschäftsschädigend. Klever sitzt für die Arbeitgeber im Verwaltungsrat.
Der Chef der Bundesagentur dämpft die Kritik der Arbeitgeber. Die Vermittlung von Arbeitslosen sei durch Zusatzaufgaben zwar erschwert, aber keineswegs erfolglos. Mängel ja, Mitarbeiter arbeiteten an der Belastungsgrenze, aber
auf der anderen Seite ist nachweisbar die Leistung unserer Mitarbeiter im Jahr 2004 gestiegen. Wir nennen das Integration in volkswirtschaftliche Konten, wie Arbeit, wie Zusatzarbeitsgelegenheit und andere. Und das bei niedrigeren Kosten. Und den Weg werden wir weitergehen.
Die Zahlen der Arbeitgeberseite seien nicht haltbar, so Weise, da im Unterschied zu früher etwa die Vermittlung in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht mehr mitgezählt würde. Die Arbeitgeber bemängeln, dass die Politik die Kommunen zu wenig einbezogen hätte. Das Niveau der Vermittlungen sei deshalb in etwa auf dem Stand von vor 3 Jahren.
Ja, ich bleibe dabei. Das ist auch sehr bedauerlich, aber die BA und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trifft daran keine Schuld.
Der Regierungssprecher weist die Kritik zurück. Das Verständnis des Kanzlers über diese Einlassung sei begrenzt. Den Rücktritt Klevers verlangte SPD-Chef Müntefering. Eine Forderung, die der arbeitsmarktpolitische Sprecher wiederholt.
Wenn Herr Klever Anstand hat, würde er von sich aus zurücktreten. Er hat die Einrichtung, die er zu überwachen hat, nun schon zum wiederholten Mal in Misskredit gebracht. Das ist unanständig.
Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, noch sei es zu früh für ein Urteil über die Leistungsfähigkeit der neu eingerichteten Agenturen.
Das Bundeskabinett hat heute das aktualisierte Stabilitätsprogramm von Finanzminister Eichel beschlossen. Darin geht die Bundesregierung davon aus, dass Deutschland die europäische Defizitgrenze 2005 erstmals nach 3 Jahren unterschreitet. Der Bericht wird jetzt an die EU-Kommission übermittelt.
Zumindest auf seinen Papieren hatte Eichel heute eine gute Nachricht mit ins Kabinett gebracht. Nach Brüssel wird er jetzt offiziell melden, dass Deutschland 2005 erstmals wieder den Stabilitätspakt einhält, mit einer Defizitquote von 2,9%. Allerdings nur dank positiver Konjunkturprognosen. Kommt etwas dazwischen, sind weitere Sparpakete denkbar.
Wir setzen alles daran, nächstes Jahr wieder unter den 3% zu sein. Nach den gegenwärtigen Projektionen und den Maßnahmen, die wir getroffen haben, wird das auch gelingen, aber wir alle wissen zusammen, wir kennen die Zukunft nicht genau und wie das nächste Jahr sich entwickelt, muss man sehen und gegebenenfalls nachsteuern.
Mit seinem Stabilitätsprogramm will Eichel das deutsche Defizit nicht nur kommendes Jahr auf 2,9% drücken, sondern es soll weiter sinken, bis 2008 runter auf 1,5%. Doch die Regierung räumt Risiken ein, vor allem wenn der Ölpreis wieder nach oben geht, wären Eichels Pläne dahin. Und auch verschiedene Steuereinnahmen wackeln. Zwar sind Zigaretten ab heute teurer, und zwar rund 10% pro Packung, doch zuletzt sind die Steuereinnahmen hier gesunken. Der Grund? Zu viele geschmuggelte Zigaretten und weniger Raucher. Die Union findet auch deshalb Eichels Stabilitätsprogramm unseriös.
Herr Eichel kündigt weitere notwendige Strukturreformen an, ohne konkret zu sagen, was er meint. Er gibt damit einen Wechsel auf die Zukunft ab, der nicht gedeckt ist.
Trotz Kritik bleibt Eichel bei seinen positiven Prognosen. Und um diese nicht zu trüben, will er auch keine neuen Steuererhöhungen auf den Tisch legen.
Um den EU-Stabilitätspakt ging es heute auch in Brüssel. Die Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland ein, wegen jahrelang zu niedrig angesetzter Defizitzahlen. Athen hätte der Eurozone mit diesen Zahlen nicht beitreten dürfen, sagt eine Sprecherin von Währungskommissar Almunia. Das Verfahren könnte letztendlich zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen. Strafen sind damit nicht verbunden. In Israel bahnt sich eine schwere Regierungskrise an. Ministerpräsident Sharon leitete die Entlassung von Ministern der mitregierenden Shinui-Partei ein. Deren Vorsitzender Lapid erklärte daraufhin die Koalition für gescheitert. Zuvor hatten die Shinui-Abgeordneten bei einer Haushaltsabstimmung in der Knesset Sharon die Gefolgschaft verweigert. Bei dem Streit geht es um die finanzielle Unterstützung ultrareligiöser Einrichtungen. Das Schicksal von Frauen und Mädchen steht im Mittelpunkt des diesjährigen Welt-AIDS-Tages. Immer mehr infizieren sich weltweit mit der Immunschwächekrankheit. Experten machen dafür vor allem mangelnde Bildung, Armut, Unterdrückung und Gewalt verantwortlich. In Deutschland sind derzeit etwa 44.000 Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Ein Fünftel davon sind Frauen.
Die AIDS-Hilfe will heute werben, aufmerksam machen auf das Schicksal der infizierten Mädchen und Frauen. 9.500 Frauen sind in Deutschland HIV-positiv und nur die wenigsten fragen nach Hilfe. Petra Klüver von der Hamburger AIDS-Hilfe kennt dieses Problem ganz genau. Sie lebt selbst seit 20 Jahren mit dem HIV-Virus.
Wenn Sie noch im Arbeitsumfeld sind oder vielleicht Kinder haben, die dann die ganzen Probleme mit Kindergarten und Schule haben könnten, da kann ich sehr wohl nachvollziehen, dass sich die Frauen scheuen, sich öffentlich zu machen.
Aufklärung tut also Not, vor allem bei jungen Menschen. So ging auch Bundesjugendministerin Renate Schmidt heute in Nürnberg bei den Jugendfilmtagen auf Werbetour. Ihre Botschaft, einmal ist keinmal, gilt nicht. Verantwortung tragen, die Risiken kennen.
Weil teilweise so der Eindruck entstanden ist, AIDS ist gar nicht mehr so schlimm. Natürlich gibt es bessere Medikamente. Natürlich ist der Krankheitsverlauf nicht mehr so schlimm, wie er ihnen vor 10 Jahren oder vor 15 oder vor 20 Jahren gewesen ist. Aber es ist nach wie vor eine tödliche Krankheit.
Vorbeugen bei der Jugend mit Werbeveranstaltungen und Kampagnen. Je offensiver, desto besser, so das Motto. Denn AIDS ist immer noch eine Krankheit ohne Aussicht auf Heilung.
Neuer ARD-Vorsitzender wird zum Jahreswechsel der Intendant des Bayerischen Rundfunks Thomas Gruber. Die ARD-Hauptversammlung wählt ihn heute zum Nachfolger von NDR-Intendant Jobst Plug, der die Geschicke der Sendergemeinschaft seit Anfang vergangenen Jahres leitet.
Es liegen zwei nicht einfache Jahre hinter der ARD, in denen vor allem die Rundfunkgebühren im Mittelpunkt standen. Daran lässt der scheidende Vorsitzende NDR-Intendant Jobst Plug keinen Zweifel. Erstmals hatten die Ministerpräsidenten die Gebührenempfehlungen der zuständigen Kommission abgelehnt, sich über die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinweggesetzt.
Das war eine Debatte, die unter dem Stichwort Strukturreform geführt wurde, bei der aber keine Strukturreform herausgekommen ist, sondern die Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs ist aus politischen Gründen reduziert worden.
Trotzdem konnte die ARD im Wettbewerb mit den privaten Fernsehanbietern Erfolge verbuchen. Die Bundesliga zurück im Ersten, die rund erneuerte Sportschau ein Publikumserfolg. Der Senderverbund will sich auch in Zukunft um diese attraktiven Sportrechte bemühen, wenn die Finanzierung gesichert werden kann. Daneben befinden sich die ARD-Sendeanstalten weiterhin in einem Umgestaltungsprozess. In Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich in einem schärferen Wettbewerb befindet, in Zeiten, in denen aber die Vielfalt der Senderfamilie in jedem Fall erhalten bleiben soll, im Sinne der Zuschauer.
Die Gebührenfrage ist nicht abgeschlossen, die Strukturdebatte ist nicht abgeschlossen. Auf uns warten schwierige Diskussionen, wenn es um den Finanzausgleich geht, den wir selbst bewältigen müssen und nicht auf die Politik warten sollten.
Am 1. Januar geht der Vorsitz turnusgemäß zum Bayerischen Rundfunk über. Intendant Thomas Gruber ist zunächst für ein Jahr gewählt.
Dreisat hat mit einem Festakt sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Verantwortlichen von ZDF, ARD, dem österreichischen und dem Schweizer Fernsehen machten klar, dass auch in Zukunft Kultur und Wissenschaft im Zentrum stehen sollen. Das Programm kann in 80 Millionen Haushalten gesehen werden. Es soll, so betonten die Festredner, auch in Zukunft ein Orientierungspunkt für anspruchsvolle Kultur- und Wissenschaftsangebote sein.
Und hier die Lottozahlen. 3, 10, 13, 28, 38, 45, Zusatzzahl 21, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 0, 0, 9673. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 448774. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 2. Dezember.
Das Tief, das über die Ostsee in Richtung Baltikum zieht, sorgt morgen vor allem noch im Norden Deutschlands für Wolken, Regen und vereinzelt Schnee. Der Süden kommt besser weg, dort macht sich leichter Hochdruckeinfluss bemerkbar. Heute Nacht fällt in der Mitte und im Norden Regen oder Schneeregen, oberhalb 400 bis 800 Meter meist Schnee, im Süden ist es trocken. Morgen liegen über dem Norden dichte Wolken, ab und zu regnet es. In den übrigen Gebieten lockert es gelegentlich auf, zwischen dem Rheinland und Bayern scheint auch mal die Sonne. Gegen Abend erreicht den Südwesten Regen. Der Wind weht überwiegend schwach, im Norden auch mäßig, an den Küsten frischer Wind, anfangs noch mit einzelnen stürmischen Böen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen plus 3 und minus 4 Grad. Morgen in der Eifel nur 2 Grad, sonst Werte zwischen 4 und 7 Grad. Am Freitag fallen an den Küsten einzelne Schauer, sonst ist es trocken bei einem Wechsel von Wolken und Sonne. Am Samstag überwiegt teils neblig trübes, teils sonniges Hochdruckwetter. Nur an der Küste regnet es zeitweise. Am Sonntag im Norden etwas Regen, im Süden mal neblig, mal freundlich.